haben vorhin das Lied gesungen, König von meinem Herz. Und das ist, glaube ich, auch das, was der Jakobus zum Ausdruck bringen will. Hört ihr mich? Also, das ist gut, ich mich nicht, aber... Genau, König von meinem Herz ist das, was, glaube ich, der Jakobus uns auffordern will. Schau, dass Gott König von deinem Herz sein kann. Darum habe ich heute Morgen auch noch ein Herz mitgebracht, für das zu veranschaulichen. Ich glaube, es geht im ganzen Text stark um unser Herz. Der Hintergrund des Jakobusbrief ist ja eine Gemeinde, die es nicht einfach hatte. Eine Gemeinde, die Verfolgung hat erlebt. Wir lesen gerade in der ersten, in der Apostelgeschichte, am Anfang von der Vertreibung, von der Verfolgung der ersten Christen. Und der Jakobus schreibt ihnen in dieser schwierigen Situation und ermutigt sie, dran zu bleiben. Das Thema ist eigentlich wirklich Ermutigung, dranbleiben. Und nachher haben wir die drei Aspekte schon lernen kennen. Hoppla. Jeder Mensch, der Markus hat es auch schon gelesen, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Der Jakobus geht gerade in die Gemeinde, die unter Druck ist, und sagt, die Leute, passet auf. Da, wo wir selber unter Druck in Schwierigkeiten sind, da merkt ihr diese drei Sachen. Bis zuerst mal langsam zum Hören. Lass zu. Geh nicht schnell weiter. Bis langsam zum Reden. Pass auf, was mit deiner Zunge passiert. Und heute werden wir in diesen Teil einsteigen. Bis langsam zum Zorn. Schau, dass dein Zorn nicht zu Streit führt. Wir haben die zwei ersten Teile schon angeschaut miteinander, richtiges Hören, richtiges Reden. Und steige heute mit dem Kapitel 4 in den letzten Teil ein, von dem Dreiklang, den uns der Jakobus weitergeben will, langsam zum Zorn. Ich möchte euch die ersten 5 Verse lesen, die wir heute miteinander anschauen wollen. Ich hoffe, ihr erklüpft nicht. Das ist ein relativ happiger Text. Ich habe mich gefragt, wieso predigen wir eigentlich über den. Aber ich glaube, er hat auch uns etwas zu sagen. Uns auch von Gott zu zeigen, wo meint er vielleicht mehr. Eine Situation, die Jakobus hier beschreibt, die eigentlich schwierig ist. Jakobus 4, 1 bis 5. Er schreibt, woher kommen Kriege und woher Streit unter euch? Also er schreibt der Gemeinde. Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift vergeblich redet, eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ? Wo Menschen streiten, wo Christen streiten, kommt alles andere zum Ausdruck, aus das, was hier steht, Gottes Gerechtigkeit. Da kommt vor allem vieles aus uns raus, vieles, ich will Recht haben, ich will jemand sein. Der Verfasser der Sprüche bringt es treffend auf den Punkt in Sprüche 30, Vers 33, wo er sagt, denn das Pressen der Milch bringt Butter hervor und das Pressen der Nase bringt Blut hervor und das Pressen des Zorns bringt Streit hervor. Und aus diesem Grund sagt der Jakobus uns bis langsam zum Zorn. Zorn als solches ist nicht falsch. Auch Gott ist ein zorniger Gott. Die Frage ist, was passiert daraus? Was machen wir mit dem? Und da beschreibt uns der Jakobus zuerst mal die Situation, die er in dieser Gemeinde sagt. Und er sagt im ersten Vers, woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Wir müssen hier sagen, bei diesem Streit und bei diesem Krieg, da steht nicht Meinungsverschiedenheit im Raum. Ich war gerade vor einer Woche zu Fisch und wir haben uns Gedanken gemacht über das Murren in der Gemeinde. Und ich konnte sagen, Leute, Murren ist normal. Da, wo Menschen miteinander unterwegs sind, da ist immer irgendeiner, der mir nicht passt, der eine andere Meinung hat. Und je grösser das eine Gemeinde wird, umso mehr verschiedene Ansichten haben wir. Und hier geht es auch nicht darum, um Meinungsverschiedenheit, wo man mal miteinander vielleicht über ein Thema kann diskutieren kann. Etwas kann miteinander vielleicht auch ringen darum. Hier geht es nicht um Meinungsverschiedenheit, sondern hier geht es ganz konkret um Machtkämpfe innerhalb von einer Gemeinde. Wir kommen im Ganzen noch etwas mehr auf die Spur, wenn wir die beiden Begriffe Krieg und Streitigkeit gerade anhand des Urtextes anschauen. Krieg, dort wird der Begriff gebraucht aus dem Griechischen, der Polemos heisst. Im Deutschen verwandt mit dem deutschen Begriff Polemik. Und da spüren wir schon etwas. Es geht auch hier letztendlich um Wort. Aggressiv, stark, unsachlich, provokativ, gehässig. Im Griechischen bedeutet sogar das Bekämpfen vom Gegner mit allen verfügbaren Mitteln. Ich will den anderen mit meiner Polemik, mit meiner Sprache irgendwo einen Boden zwingen. Und das ist vielleicht manchmal das, was wir als Christen machen. Wenn wir nicht mit Waffen aufeinander loskommen, wäre ja nicht so gut, dann machen wir es oft mit Wort. Gerade im Jakobus 3 haben wir ja miteinander vor zwei Wochen angeschaut, was unsere Zunge alles anrichten kann. Da wird verbales Mobbing betrieben. Das, was du vielleicht in deinem Alltag da oder dort erlebst, da hat der Jakobus Angst und sagt, passet auf, dass das nicht in euren Gemeinden Überhang gewinnt. Dass nicht das, was du in deinem Alltag erlebst, wie man einander fertig macht, wie man einander mobbt, dass man plötzlich mit der gleichen Waffe in der Gemeinde kämpft. Ich glaube, da oder dort auch durchaus für uns ein Thema. Wo kämpfen wir vielleicht manchmal nicht ganz sachlich oder unsachlich mit Wort? Der zweite Begriff Streitigkeiten. Hier ist der griechische Begriff Machä. Ausdruck für Rivalität, Eifersüchteleien, Empfindlichkeit, Geltungssucht, Spannungen, Parteiungen, Unversöhnlichkeit. Er ist auch verwandt mit dem Begriff Machairia, und das bedeutet Schwert. Also sie sind nicht mit dem Schwert aufeinander los, das ist hier nicht gemeint. Aber Jakobus wird sagen, unter euch herrscht eine Atmosphäre, wo jeder bereit ist, das Schwert zu ziehen und den, der ihm nicht passt, umzubringen. Natürlich auch wieder bildlich gesprochen. Am liebsten willst du noch los sein, den, der dich ärgert. Und wir versuchen mit allen Mitteln, Menschen auch gerade nicht zuletzt mit Wort irgendwo mundtot zu machen. Wenn ich so ein bisschen zurückschaue auf die Jahre in verschiedenen Gemeinden, im Gespräch mit verschiedenen Pastoren, ist es immer wieder unglaublich, über was dass man sich alles streiten kann in Gemeinden. Da gibt es Streit über den Musikstil. Die einen sind der Überzeugung, dass es ein Schlagzeug braucht im Gottesdienst. Man kann doch nicht das schönste Instrument dem Teufel überlassen. Andere sagen, Schlagzeug ist ein Kompromiss mit der Welt. Gewisse sagen, aufstehen darf man nicht mehr bleiben, schön hocken. Man diskutiert über die Lautstärke, über den Rhythmus, ob man die Lieder beim Beamer singen soll oder vom Büchli. Schon die Gestaltung des Gottesdienstraums gibt manchmal unglaubliche Diskussionen. Soll jetzt Deko rot sein oder grün oder vielleicht doch blau? Also ich weiss ja nicht, was es für Diskussionen gab, bis man den Rotton hat draussen gehabt. Ich hoffe nicht, dass so grosse Diskussionen. Von einer anderen Gemeinde habe ich gehört, die haben mit ihrem Gottesdienst ein Kreuz gehabt. Und man hat umgestellt, auf einen Beamer für die Lieder zu projizieren. Und man musste sagen, ja, am gescheitsten würden wir unser Kreuz einfach leicht 2 Meter verschieben. Und Leute haben gesagt, halt, das Kreuz darf nicht verschoben werden. Es könnte sein, dass sonst auch unsere Theologie das Kreuz aus dem Zentrum rauskommt. Kein Witz, wir lachen heute darüber. Und ich glaube, die Gemeinde auch, sie hat es inzwischen geschafft, das Kreuz zu verschieben und trotzdem ihrem Glauben in der Mitte zu behalten und haben jetzt die Leinwand so, dass sie die Lieder anschauen können. Aber es hat Streit gegeben. Man hat sich nicht gefunden. Es gibt auch Streit in Bezug auf Aktivitäten in Gemeinderäumen, Streit über Kleidung. Legt man Krawatten an oder nicht? Ich glaube, das haben wir schon ein bisschen überwunden. Spätestens seit der Dani da ist, haben wir es, glaube ich, definitiv einen weiteren Schritt gemacht. Man diskutiert, darf man Wein trinken in den Gemeinderäumen. Und so viel, manchmal Sachen, die wirklich zerstörerisch wirken, wo man sich mit allem hineingeben kann. Ich glaube, es sind alles Sachen, wo man heute kann schmunzeln darüber. Und doch merke ich, wie so vieles manchmal ganz im Kleinen anfängt und wir einander wie kaputt machen, Streitereien, eigentlich manchmal wegen nichts passieren. Ich habe mich gefragt, ist der Text für unsere Gemeinde dran? Er ist jetzt einfach dran. Ich dachte, okay, der predigst halt drüber, aber ich habe mich unglaublich schwer da. Im Moment habe ich nicht den Eindruck, dass wir irgendwo welche Streitereien haben. Oder zumindest nicht an der Oberfläche. Vielleicht garet ja da oder dort etwas im Untergrund. Das merkst du ja, ich spüre etwas von diesem Kampf oder von diesem Krieg in meinem Inneren. Ich schweige einfach, ich hocke aufs Maul. Ich denke, auch das ist nicht besser. Auch da passiert etwas, was vielleicht plötzlich der Deckel abjagt. Ich merke aber gerade in anderen Gemeinden, wo im Moment unglaubliche Streitereien toben. Wir merken, der einfachste Weg ist, Alben, ist vielleicht ein bisschen unserer Gesellschaft, ist dann zumal bei dieser Gemeinde nicht möglich gewesen. Man geht einfach. Man weicht vielleicht manchmal dem aus, was einem vielleicht persönlich weiterbringen würde, wo Gott einem vielleicht manchmal schon in unsere Forderung hineinstellt, für einen nächsten Schritt zu gehen. Vielleicht eine Frage: Erkennst du Ansätze von Krieg, Streit in deinem Herz? Vielleicht auch in der Gemeinde? Wo führst du vielleicht Krieg mit direkten oder indirekten Worten? Wo erlebst du in deinem Herz Rivalitäten, Eifersüchteleien, Empfindlichkeiten, Geltungssucht, Spannungen, Unversöhnlichkeit? Ganz offen oder vielleicht einfach eure Gedanken? Und ich merke, der Text, den uns hier der Jakobus weitergeht, hat nicht nur mit Gemeinde zu tun, sondern auch ganz alltäglich. Streit ist überall destruktiv. Und er führt uns einen Weg, für ein bisschen dahinter zu schauen. Und darum fragt er auch, woher kommt es? Woher kommt der Streit und der Krieg? Und er gibt eigentlich selber die Antwort, indem er ins Herz hineinschaut. Und da wie der Streitpunkt rauszieht. Und als Erstes, was er zum Ausdruck bringt, ist, so der Wunsch, nach Lust und Laune können zu leben. Nach unseren Lust, der schreibt, nicht aber daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Es sind letztendlich Unzufriedenheiten. Unzufriedenheiten, die in uns innen streiten. Was meint der Jakobus hier mit diesen Lüsten, mit diesen Leidenschaften? Mit diesen Trieben, die uns streiten. Es geht hier nicht darum, dass wir nicht dürfen mal etwas geniessen. Sag, all das habe ich jetzt einfach verdient. Der Jakobus will uns hier nicht das Leben schwer machen. Im Gegenteil, 1. Timotheus 6, Vers 17 lesen wir, sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, der mit uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Christus ist etwas, das wir geniessen können. Hier geht es aber um etwas anderes. Hier geht es wirklich darum, dass ich nach Lust und Laune lebe. Der griechische Begriff, der hier für Lust steht, ist der Begriff Hedone. Ihr spürt vielleicht schon etwas, was anklingt. Hedonismus, Hedone. Im Deutschen wird es von diesem Begriff abgeleitet, Hedonismus. Es zeichnet eine Lebenshaltung aus, wo einzig wichtig ist, dass ich meine Lust befriedigen kann. Dass es mir gut geht und möglichst der Unlust ausweichen kann. Möglichst all dem, was ich nicht gerne mache. Das Begehren, das ständig nach mehr schreit, nach Annehmlichkeiten, Freude, Glück, Wohlstand, Lebenserfüllung. Wir tun nicht Sachen, weil sie richtig oder falsch wären, sondern wir tun sie, ob wir Lust haben dazu. Ich habe letzte Woche mit jemandem diskutiert über das Thema. Und nachher hat er gesagt, unter den Christen weisst du, wie man dem sagt. Und ich gesagt, nein. Man sagt, dort hast du die Freudigkeit dazu. Lebst du nur das, was dir Freude macht? Lebst du manchmal auch, selbst als Christ, mit dem Prinzip, Hauptsache es macht Spass, Hauptsache es bringt mir etwas. Ich glaube, wir stehen manchmal auch in Gefahr, vielleicht auch Gottesdienste, Gebetsstunden, einfach zu besuchen nach Lust und Laune. Ob wir uns danach fühlen oder nicht. Die Frage wäre mal interessant, warum bist du eigentlich heute da? Hast du dich gerade gut gefühlt und die Freudigkeit gehabt, zu kommen? Oder hast du gedacht, ja gut, kommen wir halt. Ich glaube, es ist etwas vom Wichtigsten, sich zu überlegen, wieso gehe ich in Gottesdienst. Ich glaube, du gehst anders heim, wenn du mit der richtigen Einstellung kommst. Und nicht einfach kommst, weil man halt so geht oder weil es dir mal Freude macht. Ich habe mir angewandt, in Gottesdienst zu gehen, selbst wenn ich predige und sage, Herr Jesus, heute Morgen will ich dir begegnen. Ich will dir begegnen als der, der zu mir redet, der in mein Leben hineinreden kann. Und dann passiert es in einem Zeugnis, in einem Lobpreis, in der Predigt. Es geht nicht um die Predigt selber, sondern es geht darum, Jesus will zu mir reden. Und ich glaube, so können wir geistlich wachsen. Und da, wo wir einfach kommen, dass wir die Stunde abgesetzt haben oder einfach jemandem Angst lieb, da wird Jesus nichts können bewegen in unserem Leben. Er wird es versuchen. Aber wenn wir nicht mit der Offenheit sagen, ich will etwas heute Morgen, ich will Jesus erleben. Wenn wir nur nach Lust und Laune kommen, dann wird es in der Regel nicht etwas, was dein Leben verändert. Pastor, ein Kollege hat mir mal gesagt, das Problem in unseren Gemeinden ist, wir haben zu viele Genießer und zu wenig Diener. Menschen, die nach Lust und Laune leben und sagen, Hauptsache, es geht mir gut dabei. Ich möchte das so für unsere Gemeinde nicht sagen. Ich möchte danken für jedes, was sich investiert. Für jedes, was sich engagiert und sagt, ich lebe nicht nur nach Lust und Laune, sondern für Jesus dienen in dieser Gemeinde. Für Jesus, damit andere Menschen dürfen das Evangelium hören. Damit andere Menschen dürfen leben, wer der Jesus ist, bin ich da. Aber ich glaube, der Wunsch nach Lust und Laune zu leben, nimmt gerade in der heutigen Zeit unglaublich zu. Und ich habe das Gefühl, auch wir als Gemeinde sind das, was hier der Jakobus sagt, auch heute nicht gefeit davon. Und immer wieder zu prüfen, was sind meine Motive, die vielleicht manchmal zu Streit führen? Ist es, dass ich einfach so will, wie ich es gerne hätte? Wenn wir ins Herz weiter hineinschauen, gibt es ein Zweites, das Jakobus anspricht. Der Wunsch, einfach zu haben. Er beschreibt es hier mit Begehren. Ein Wunsch, ein tiefer Wunsch, ich will noch mehr. Ihr begehrt, sagt er, und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Sucht wollen mehr zu haben. Mehr als das, was Gott mir gibt. Habgier, unkontrollierbares Verlangen. Etwas zu besitzen. Wir haben schon in den 10 Geboten haben wir miteinander den Begriff angeschaut, du sollst nicht begehren. Einfach weil es uns unglücklich macht. Ich muss noch eine kleine Begebenheit erzählen. Ich bin letzte Woche mit einem Pastor zusammengestanden. Nachher hat sein Nattel geläutet. Das Neueste natürlich. Und ich habe gesagt, wow, hast du ein neues Nattel? Nachher sagt er, ja sicher, erst noch von der Gemeinde gesponsert. Und ich so, ah, super. Aber sicher prepaid. Nein, ein Abo für 170 Franken. Und ich so, aha, okay. Und ich sage, okay, was passiert jetzt in meinem Herz? Man schaut schnell auf das, was der andere hat, dabei sieht man nicht mehr, was man selber hat. Dass man bei uns eine gute Spesenregelung hat, die das eigentlich alles abdeckt. Aber da siehst du den anderen. Hallo? Und ich denke, okay, so gut müssen wir es haben. Und dabei merkst du gar nicht mehr, wie gut du es hast. Merke der Hamas, der Find von Mardochai, die Geschichte von Esther, war in einer ähnlichen Situation gewesen. Der Mardochai hat sich nicht vor ihm verbeugt. Und wir lesen vom Hamas in Esther 5, Vers 11. Und Hamas zählte ihn, er zu ihrer Familie, die Herrlichkeit seines Reichtums und die Menge seiner Söhne auf und alles, womit der König ihn groß gemacht hatte und womit er ihm Rang über die Fürsten und Knechte des Königs erhoben habe. Und Haman sagte, und zudem hat die Königin Esther neben dem König niemand zu dem Mahl kommen lassen, das sie bereitet hatte, als nur mich. Und auch für morgen bin ich zusammen mit dem König zu ihr eingeladen. Und nachher kommt Vers 13. All das aber genügt mir nicht, solange ich den Juden Mardochai im Tor des Königs sitzen sehe. Er hat nur noch auf das geschaut. Er hat aufgezählt und gesagt, hey, ich habe es so super, wenn ich mein Leben anschaue. Und er sagt, aber eins ist in meinem Leben. Der Kerl, der steht mir im Weg an meinem Glück. Und ich merke, manchmal geht es bei uns nicht anders. Da kommt jemand oder etwas, sei es in der Gemeinde oder auch im Geschäft. Und das steht mir definitiv vor dem Glück. Was der hat oder wie sich der verhält. Wenn der nicht wäre, dann wäre mein Leben perfekt. Ich habe nichts dafür. Der andere ist die Schuld. Der andere macht mein Leben schlecht. Wenn der etwas anders würde, dann ging es mir auch viel besser. Und plötzlich wird das Gefühl vom Neid, das wir verdrängen wollen, zur Unzufriedenheit gegenüber anderen. Und es passiert plötzlich Streit. Ich hätte jetzt zum Urs können und sagen, Urs, hey, da haben andere, Nattel. Wir müssten mal schauen. Der Urs sagt, ja, Frank, hey, du hast ja schon alles, was du brauchst. Ja, aber hey, wir wären im Nein, wir sind nicht im Streit. Ich bin nicht der, der dort streiten darüber. Ich glaube, der Punkt schon überwunden. Aber wenn es so in der ersten Wut oder im ersten Zorn ist, kommt es plötzlich zum Streit. Und ich muss mir überlegen und sagen, Frank, was ist dein Problem? Mehr zu haben, wäre doch noch cool. Und ich bin ja nicht schuld. Ich kann sagen, der Urs ist schuld, den gibt mir es nicht. Genau, ich habe dafür 5 Wochen Ferien. Ich bin der Hamas schon durchgegangen. Also, ja, das wirklich bedenkt, da würde ich sagen, Frank, bist du glücklich mit dem, was du hast. Der andere Pastor hat dafür andere Sachen nicht. Aber es ist vielleicht in deinem Alltag gleich, wo du merkst, es ist nur ein Punkt. Und wir schauen immer das, was der andere besser hat. Und merken gar nicht mehr, wie gut wir es eigentlich haben. Und merken gar nicht, was der vielleicht sonst für mühsame Situationen hat, wo ich muss sagen, wow, ich habe es so gut. Wir sind sogar das Zweite als Pastor. Ich muss sagen, ja, lieber ein zweiter Pastor als ein Nattel, oder? Dann tun wir das gescheiter in das hinein finanzieren. Ich muss sagen, hey, du kannst einander ergänzen, kannst miteinander vorwärts gehen. Etwas Schönes. Und nicht nach etwas neiden und plötzlich fokussierst du dich nur das und sagst, da ist die Schuld. Ich merke es ja in der Familie auch so. Also da ist nie jemand die Schuld. Es ist immer der andere schon unter dem Streit um Elend. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Bei uns ist das so. bei euch vielleicht auch. Und der zu fragen, wieso? Weil wir oft selber nicht mehr sehen, dass wir uns selber unglücklich machen. Der Jakobus nimmt hier sogar den Begriff auf, tötet einander nicht. Wir haben es miteinander auch angeschaut im Rahmen der 10 Gebote. Es geht hier nicht, dass wir einander zu Tod schlagen. Der Jakobus meint das hier nicht. Sondern es geht vielmehr darum, wo wir den Bruder hassen. Da, wo wir einen Hass haben über jemanden. Und das zerstört, das macht kaputt. Du bringst jemanden nicht mit dem Schwert um, aber du bringst jemanden vielleicht mit deinen Blicken, mit deinen Begegnungen um. Verbreitest miese Stimmung. Wir können sogar oft als Christen Sachen noch fromm kaschieren und sagen, weisst du, Gott hat mir das aufgezeigt. Ich habe stark den Eindruck, es ist Gottes Wille. Das sind so richtige Totschläger, da kannst du nichts mehr sagen. Ich merke, wir laufen manchmal schon in diesem Trott in, dass wir so Sachen wie sagen und sagen, ich habe jetzt wirklich den Eindruck, Gott hat mir das aufgezeigt. Du kannst jetzt gar nicht mehr Angst. Ich muss sagen, Leute, passet auf mit so Wort. Ich bin froh, wenn ihr mich aufmerksam macht, wenn ich jeder sein Maul nehme. Und versuche, jemanden wie durch so etwas zurechtzubringen. Ich behaupte, in acht von 10 Fällen sind auch unseren Gemeinden nicht die Frage von der Lehre oder der Theologie, die zu Streit führen, sondern innere Unzufriedenheit. Das Gefühl, zu kurz zu kommen, das Gefühl, man nimmt mich nicht ernst, das Gefühl, man müsste doch auf mich hören. Das Gefühl, ich habe zu wenig. Und aus einer tiefen Unzufriedenheit heraus verwandeln Menschen Gemeinde in ein Schlachtfeld. Der letzte Punkt, wo uns der Jakobus darauf hinweist, aus unserem Herz, ist der Wunsch, jemand zu sein. Er sagt, ihr streitet und führt Krieg. Wir haben die Begriffe schon zum Einstieg gesehen, im Vers 1. Machomai steht hier, wieder der Begriff vom Schwert her, der führt Streit, beinhaltet aber starke Haltung vom Stolz. Ich habe das Recht, ich stehe hier mit dem Schwert und ich weiß, was durchgeht. Ich glaube, zu wissen, wer ich bin, ist genial. Zu wissen, was ich kann, ist etwas, was Gott uns schenkt. Aber der Stolz hier geht darüber raus. Hier will jemand vorangehen, will wirklich das Schwert schwingen und sagen, der Dani sagt es jemandem und sagt, wo ich bin, ist vorne. Also jetzt stimmt das, nicht immer. Aber da, wo jemand den Anspruch hat und sagt, Leute, wo ich stehe, ist vor. Alle mir nach. Ich habe recht. Jemand, der nach Anerkennung strebt, nach Macht, nach Einfluss, nach Bewunderung. Und wo wir das Gefühl haben, kurz zu kommen, wenn andere mir zu wenig Beachtung schenken. Zu verlangen, mehr zu sein als die anderen. Und das war schon bei Jakobus und Johannes so. Sie gehen zu Jesus zu fragen, wer wird mal neben dem Thron von dir sitzen? In Wirklichkeit ist es darum gegangen, wer hat hier schon Vormachtstellung. Wir sind doch jetzt wirklich zwei gute Kerlinnen, uns würde ein bisschen mehr Lob zustehen. Und die Jünger haben gerade angefangen zu streiten. Der grösste Streit war daran, wer ist der Erste? Und Jesus richtet nachher sein Wort nicht nur die zwei, sondern alle und sagt, hey, hört auf mit dem Kampf. Es geht nicht um euch. Ähnlich ist es bei Miriam und beim Aaron gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Geschichte mögt erinnern, im 4. Mose 12, wo sich Miriam, die Schwester von Moses, vor der Gründung über seine Frau beschwert und sagt, deine Frau ist eine Kuschiterin. Du bist mit jemandem verheiratet, der nicht aus unserem Volk ist. Und du willst unser Leiter sein. In Wirklichkeit war nicht das Problem wegen dieser Kuschiterin, die Moses geheiratet hat, sondern sie hatte das Gefühl gehabt, wieso ist der Moses eigentlich Chef dieser Truppe? Wieso ist Moses Chef, der hier leitet? Erstens kann er nicht reden. Und ich wäre doch wirklich die idealere Person. Sie hat sich gefragt, bin ich weniger wert? bemühe ich mich nicht, auch Gott zu dienen? Kann ich nicht genauso gut reden? Aber sie hat eins vergessen. Gott hat der Moses als Leiter berufen und nicht Miriam und nicht der Aaron. Und Gott hat der Moses bestätigt in seiner Aufgabe, indem Miriam mit Aussatz gestraft. Aber auch hier wieder ein Beispiel, wo jemand aus dem tiefen Herz aus jemand sein will, eigentlich etwas überschreitet. Hinter vielen Konflikten, sei es in deinem Alltag, im Geschäft, vielleicht auch im Keim hier in unserer Gemeinde, sie fangen an in unserem Herz. Geht da, wo wir den Wunsch haben, ich will leben, wie es mir passt. Nach dem Wunsch, ah, ich möchte noch mehr haben. Nach dem Wunsch, ich möchte jemand sein, ich möchte, dass mir das Lob gehört. Die Frage, erkennst du unerfüllte Wünsche in deinem Herz? Unzufriedenheit, Resignation, Minderwert, Stolz, Verletzungen, Neid, Kritikgeist, Anerkennungssucht. Ich glaube, es sind alles so Kennzeichen, die mich aufmerksam machen und sagen, in meinem Leben, Frank, da ist noch irgendetwas, das dich in schwierigen Situationen, und die hat gemeint, in Situationen, wo es vielleicht nicht nur angenehm wird, wo die wird falsch reagieren lassen. Wo könnte sein, dass es Streit gibt. Und interessant ist, das hat Auswirkungen. Und das hat mich eigentlich schockiert, was wir hier sehen. Da, wo wir nach dem leben, das hat Auswirkungen. Ich möchte nach diesen drei Sachen noch kurz aufzeigen. Das erste ist eine geistliche Leere. Da, wo Unzufriedenheit ist, da wachsen Folgen daraus. Und das eine ist geistliche Armut, geistliche Leere. Der Jakobus sagt, ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts, ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet, ihr bittet und empfangt nichts. Eindrücklich ist hier immer wieder nichts, nichts, nichts. Das Fatale, da wo wir uns in Kämpfe verstricken, da wo Neid, Geltungssucht, Egoismus, unser Leben bestimmt, da werden wir am Ende leer dastehen. Die Nähe zu Jesus geht verloren. Und wir werden wie selber gefangen. Wir können zwar viel tun. Wir können viel tun für Anerkennung, für etwas mehr zu haben. Aber wir gehen dem vorbei, was Gott will. Wenn wir begehren, wenn wir neiden, wir gehen am Schluss leer aus. Unser Leben wird traurig und elend sein. Wir haben zwar vielleicht viel Besitz. Wir haben uns vielleicht die Anerkennung erarbeitet auf dem menschlichen Weg. Aber wir werden leer sein. Und letztendlich wird auch die Beziehung zu Jesus leer und hohl. Im Epheser 4, Vers 30 steht, den Geist Gottes betrübt nicht. Ich glaube, es ist genau das, wie wir so im Heiligen Geist Seminar jetzt am Freitag am Abend anschauen, wir können Gottes Geist betrüben. Und Gottes Geist wird nicht mehr viel bewegen in unserem Leben. Unser Christsein wird irgendwie hohl und leer. Das ist das, was der Jakobus hier sagt. Zum Zweiten sagt er, die Folge ist Gebets- und Wirkungslosigkeit. Das hat mich am meisten schockiert. Er sagt im Vers 2, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Er sagt, ihr versucht alles selber. Du versuchst alles selber zu tun, du gehst gar nicht mehr ins Gebet. Du bist nicht mehr bereit, von Gott her alles zu erwarten. Wir suchen Erfüllung bei Menschen, bei Sachen und nicht mehr bei Gott. Wir leben aus eigener Kraft. Und er sagt, nichts kann euch das geben, was Gott euch geben will. Raum dein Herz aus und komm mit deinen Wünschen zu Gott und lass dich von Gott erfüllen. Vielleicht kannst du dich mal fragen, wie sieht dein Gebetsleben aus? Ist es vielleicht verarmt? Hast du ohne Gebetslosigkeit und weise dich vielleicht darauf her, dass da oder dort oder vor allem von dir selber viel erwartet ist. Und er sagt auch noch, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet. Er sagt, wenn ihr denn noch betet, dann geht es vor allem um euch. Herr, schenk mir, Herr, gib mir, Herr, tu mir. Und ich merke, wie oft unser Gebet in diese Richtung hineingeht. In Streitigkeiten beten wir oft, Herr, bring die Person zur Einsicht. Statt dass wir vielleicht beten würden, Herr, hilf mir, mir so zu verhalten, wie es dich ehrt. Ist immer der andere Schuld. Ja, ich habe nichts dafür. Und ich sage, dass Gott auch geht. Schau, dass der wieder in die Rede kommt. Statt zu sagen, Herr, hilf mir, dass ich mich so verhalten kann, dass ich dich ehren kann. Oder wir bitten, Herr, verändere die Situation. Statt zu sagen, Herr, hilf mir, dass ich mich in dieser Situation so lehre verhalten, wie du dich würdest verhalten. Ja, manchmal das Gefühl, gerade in Streit- und Krisensituationen gehen wir an so viele Möglichkeiten vorbei, etwas zu lernen. Gott kann uns zu schaffen und zu sagen, ich will dir ein neues Herz schenken. Ich will in deinem Herz etwas Neues wachsen lassen, das nicht mehr so reagieren muss, wie die Welt reagiert, sondern ich möchte dich heil werden. Und nicht zuletzt ist Erfolg und ist eine Härte, wo er ganz klar sagt, Feindschaft gegenüber Gott. Jakobus sagt, die Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Es geht nicht darum, was denkt die Mehrheit dazu. Wie verhaltet sich die Welt und wie komme ich zu meinem Vorteil? Sondern, was ist der Wille von Gott? Wie ehre ich durch mein Leben Gott? Es geht nicht darum, uns von der Welt abzusondern, aber uns nicht von der Welt zu bestimmen und zu prägen. Wird mein Herz von der Welt oder von der Liebe Gottes bestimmt? Was bestimmt mein Leben? Wo wird Streit und Krieg geführt, für unsere Wünsche zu erfüllen? Und wir stehen eine Freundschaft mit Gott im Weg. Der Jakobus sagt, ihr Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift vergeblich redet, eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, der in uns wohnen ließ? Hier wird sogar von Ehebrecherinnen geredet. Die damaligen Leute haben das verstanden. Schon beim Prophet Hesekiel, Jeremia und Hosea redet Gott von Ehebruch und sagt, ihr habt Ehebruch gemacht mit Gott, indem ihr euch mit der Welt verbrüdert habt, indem ihr nach dem Maßstab der Welt lebt. Da, wo Neid und Eifersucht und Geltungsdrang in uns Raum gewinnen und das zu Streit führt, müssen wir uns fragen, hat die Welt einen Einfluss auf unser Leben? Und werden wir nicht zuletzt durch das zum Find Gottes? Und hier geht es nicht darum, dass ein Christ verloren ist oder nicht. Hier hat der Jakobus einen Christen und sagt, ihr könnt als Christen zu Finden Gottes werden. Es hat mich irgendwo ein bisschen erschüttert und muss sagen, Herr, wo ist in meinem Leben Gefahr da, dass ich ein Find von dir werden kann? Wo die Freundschaft zur Welt mich zum Find macht. Ich glaube, das ist das Schlimmste, dass durchaus ein Christ zum Find Gottes wird, indem er immer lieber überkommt, was die Welt anbietet. Jesus sagt mal in Johannes 2,15, liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Es bringt uns weg von Gott. Unsere Gottesbeziehung wird gestört. Und ich muss sagen, ich möchte viel mehr noch dran sein. Hier in meinem Herzen entdecken, was ist hier drin, was mich wegbringt von Gott. Was ist hier drin, was meine Beziehung zu Gott zerstört. Und ich glaube, das soll unser Anliegen sein. Auch in den nächsten zwei Wochen zu prüfen, Herr, was ist hier in meinem Herzen, was sie vielleicht verfolgen, die aus dem rauskommen, wo ich merke, Das macht mich mehr zum Find Gottes. Und die Beziehung ist wie gestört. Erkennst du Folgen von einer Findschaft gegenüber Gott in deinem Leben? Wie steht es um Gebetsleben und die Liebesbeziehung? Ist es eine Liebesbeziehung oder vielleicht manchmal schon Mittel zum Zweck? In welchen Lebensbereichen liebst du die Welt mehr als die Wege von Gott? Und ich merke, das ist nicht so einfach. Das kannst du nicht einfach kurz sagen, Gott, sag mir jetzt gerade, sondern sich da Zeit nehmen. Vielleicht auch mit einem Ehepartner zusammen, mit einem guten Freund. Vielleicht auch mal in Seele so sagen, ich möchte mir von Gott ins Herz hineinschauen. Ich glaube, wir verstehen, auf was jetzt der Jakobus hier raus will. Krieg und Streit haben ihre Wurzeln in uns selber. Und nicht nur alle Gärtner, sondern auch alle Hobbygärtner leben das auch bei uns daheim. Wenn du irgendwo zum Beispiel Sonnenblumen hast und du willst die dort nicht mehr, und du schreissst sie einfach aus, ja, dann kommt wieder. Wir hatten so ganz mühsame Pflanzen. Meine Frau hat die fast bis einen halben Meter ausgegraben. Ja, das ist nicht lang gegangen, die kommt wieder. Wir mussten dann den Werner haben. Er ist dann nachher mit Gift dahinter, jetzt sind wir ihm zu Boden gekommen. Aber um das geht es in die Teufel von meinem Herz. Gott lasse reinzurecken und sagen, ich möchte dich heilen. Ich möchte nicht nur oberflächlich, dass du sagst, okay, jetzt verhalte mich anders. Was denken denn nämlich die anderen, wenn ich mich so verhalte? Dann könnten die ja noch das Gefühl haben. Und ich merke, wir machen oft einfach Pediküre, streichen ein bisschen Farbe drüber und sagen, komm, ich verhalte mich jetzt einfach ein bisschen anders. Nicht, dass noch jemand könnte denken, hör auf mit dem. Geh zu Jesus, sag, Herr Jesus, schau mein Herz an. Zeig mir auf, was tief in meinem Herz innen ist, was nicht stimmt. Und das Schönste, das Tröstliche an diesem Kapitel ist für mich eigentlich der letzte Vers. Oder meint ihr, dass die Schrift vergeblich redet, eifersüchtig sind, er sich nach dem Geist, der er in uns wohnen ließ? Gott sehnt sich nach einer Freundschaft mit dir. Gott sagt, hey, ich möchte dein Herz verändern. Nicht nur, dass es in der Gemeinde keinen Streit gibt, sondern Gott zieht dich und sagt, komm zu mir, bring dein Herz zu mir. Ich bin im Kreuz von Golgatha gestorben, nicht nur, dass du ewiges Leben hast, sondern dass sich dein Leben heute und hier verändern kann, damit dein Herz erneuert wird und du von Grund auf in dem darfst leben, was Gott in dein Leben bereits hineingelegt hat. Und ich merke, wir sind auf einem spannenden Weg in diesem Jakobusbrief. Ich bin froh, mich herauszufordern von dem in meinem persönlichen Leben. Wir sind als Ehepaar im Moment ein Film dran, wo wir miteinander immer wieder am Ringen sind. Wie bringen wir das Zeug aus unserem Herz raus? Manchmal lenkt nicht einfach ein Gebet, Herr, befreie mich. Sondern es geht mal zu erkennen, sich dem zu stellen. Und eigentlich würde ich jetzt noch gerne Vers 6 bis 12 anhängen, aber das machen wir erst in 14 Tagen. Dort gehen wir das Zeug auf den Grund. Bring dann deine Sachen mit, wo du hier das Gefühl hast, das müsste eigentlich weg. Wir werden miteinander kleine chirurgische Eingriffe machen in unseren Herzen. Wir wollen einen Weg gehen, wo wir die Sachen wirklich loswerden können. Das ist ein spannender Text, darfst du noch schon lesen. Aber in 14 Tagen gibt es wahrscheinlich für das eine oder das andere eine ungemütliche Situation. Die Frage ist, wollen wir das? Schade, wenn du daheim bleibst. Ich freue mich, wenn wir dann einen Schritt weitergehen dürfen. Aber lass dir das sagen, was hier steht. Gott sehnt sich nach einer Freundschaft mit dir. Er möchte nicht, dass du der Find bist. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, auch wenn ich mir irgendwo sträube gegen diesen Text und muss sagen, wieso müssen wir über so einen Text nachdenken? So viel Streit ist doch gar nicht. Möchte ich mich gleich herausfordern, da wo du in meinem Herz Sachen aufzeigst, wo ich muss sagen, ah, da möchte ich haben, da möchte ich etwas gelten oder da möchte ich einfach leben, wie es mir passt. Und was mich letztendlich zu einem Menschen macht, der arm ist. Zu einem Menschen, der Streit verursacht, zu einem Mensch, der letztendlich in der Feindschaft zu dir lebt. Und wir sehen es, dürfen die Freundschaft mit dir noch inniger dürfen zu leben. Dass all das darf ausgeräumt werden. Wir werden euch 14 Tagen nicht alles eliminieren können, aber du wirst uns Schritt für Schritt verändern können und parat sein, uns in dein Herz hineinschauen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns allen, jedem Einzelnen, den Mut schenkst, uns von dir auch aufzuzeigen, wo das vielleicht Neid, wo das vielleicht Habsucht, was auch immer, unser Leben bestimmen will. Und du willst uns frei machen. Es sehnt dich, mit uns Beziehung zu haben und uns zu Menschen machen, die nicht nur hier in der Gemeinde, sondern in unserer Gesellschaft Friedensstifter sind, Menschen vom Frieden. Und so segne ich euch mit dem Frieden von Gott sogar für die nächsten Wochen als Menschen, die nicht von dieser Welt, sondern von Gottes Liebe her bestimmt sind. Amen. Wir wollen miteinander zum Schluss noch ein Lied singen.